Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt aus jeder Gesprächsrunde einen kleinen Satz oder ein Stichwort hören können, was euch dabei aufgefallen ist, wie es euch ging in der Auseinandersetzung mit den harten Fakten, mit den Zahlen, die da drauf standen und mit dem, wo man versucht zu verstehen, was steht dahinter. Und ich denke, wir machen das so, dass wir tatsächlich bei den Sachen anfangen, die nicht so gut waren, die gut waren, bei den grünen, die Sachen im grünen Bereich, dass wir mit denen anfangen und dann zu den schwierigen hinterher kommen. Kann jemand einen Satz sagen zu ansprechendes Ambiente, Gemeinderäume und so weiter? Würdest du das sagen? Steh mal auf und sag mal einfach einen Satz dazu. Zeig mal einen Einsatz.
Mikrofon ist immer besser.
Ja, genau. Das
geht. Ja, geht? Gut. Also wir hatten das Einfachste wahrscheinlich von den Blättern, weil das mit dem schönsten Ergebnis war. Und deswegen haben wir auch eigentlich nur einen Satz, das zusammengefasst. Wir haben eine sehr gute räumliche Basis, um eine anziehende Gemeinde zu sein. Vielleicht auch, weil wir den Unterschied gesehen haben, wie was für eine Basis wir hatten vor 15 Jahren und dass wir viel investiert haben und es jetzt hier so schön haben und das auch als Echo immer wieder mal wiederbekommen von Gästen und Freunden. Deswegen haben auch die allermeisten das so bewertet.
Schön. Das ist ein Grund zur Freude und auch Grund zu danken. Dankbar zu sein, dass ihr sowas habt, dass ihr solche Räume habt. Und auch zu danken für die, die sich da ans Zeug gelegt haben. Man sieht, das ist nicht umsonst. Das ist ein wesentlicher Faktor im Gemeindebau. Und dass das so gut bewertet wird, das finde ich richtig gut. Schön. Dann gehen wir weiter zum Zweiten. Das Zweite waren ja die altersspezifischen Gruppen. Ich weiß jetzt nicht, wer das hatte. Hast du?
Dass die Last kommt. Ja, also ich fange mit dem Positiven an. Und sehr schön war zu sehen, dass für die Kinderarbeit, Jungschar und Jugendarbeit, das sind alle überall sehr gute Ergebnisse und da sind wir alle uns sehr einig und das ist auch eine tolle Sache und eine tolle Arbeit. Wo es noch Luft nach oben gibt, zwar bei dem Punkt, es besteht die Sicht, dass jeder in eine kleine Gruppe integriert ist und darin persönlich getragen wird, da haben wir gesagt, mit den Hauskreisen gibt auch Luft nach oben. Es gibt viele Kleingruppen, aber es könnte noch Luft nach oben geben. Die Ergebnisse sind relativ in der Mitte. Und was auch in der Mitte liegt, es geht um die Gruppenleiter, die erfahren Anleitung, um Hirtendiensten der kleinen Gruppe übernehmen zu können. Bei diesem Punkt ist uns aufgefallen, man weiß nicht immer, wer Leiter ist für welche Gruppe oder bei den Gruppen, wer der jeweilige Leiter ist und die jeweiligen Leiter stehen oft, wenn es überhaupt einen Leiter gibt, die stehen oft für sich alleine und die haben keinen Zusammenhang und wenig Unterstützung, ausgenommen halt von der Kinderarbeit vielleicht für die anderen kleinen Gruppen. Genau.
Das heißt für mich, dass man selbst bei so einem guten Ergebnis noch was verbessern könnte. Genau, das ist... gut wäre, Mitarbeiterförderung zu machen, Teams zu bilden, dass niemand allein gelassen ist dabei, das wäre schon richtig gut. Danke. Ein Satz zu Leitung. Das müssen die Leiter jetzt selber sagen, oder?
Zunächst kann man ja sehen, dass die Gemeindeleitung auf jeden Fall sehr effektiv ist und man merkt, man spürt auch die Gemeindeleitung, also der Gemeinde, denke ich mal, das ist also sehr auffällig, wobei wir auch noch ein Stück weit Luft nach oben gesehen haben und haben zusammengetragen, dass die Gemeindeleitung vielleicht auch mehr Ziele formulieren und transparent machen könnte. Und ein Punkt noch, vielleicht, dass die Leitung auch die Gemeinde noch besser informieren könnte. Wir haben noch ein paar andere Sachen so drüber gesprochen, aber das waren so die beiden Punkte, wo man vielleicht Verbesserungsvorschläge noch anbringen könnte.
Danke. Das ist ganz bezeichnend. Zwischendurch kam einer aus der Gemeindeleitung zu mir und hat gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir in einem oberen Feld angesiedelt sind. Genau. Und hat dann das Gleiche benannt, was gerade auch benannt worden ist, mit den Ziele setzen fällt es uns schwer. Dass man eben zu stark reagiert, auch auf das, was gerade dran ist, welche Probleme in der Gemeinde vorhanden sind, organisatorisches. Aber gerade den Punkt mit den Ziele setzen, das ist nicht so leicht. Und ich habe dann darauf gesagt, jedenfalls merkt man daran, dass die Gemeindeleitung in der Gemeinde ein hohes Vertrauen genießt. Deswegen ist das so gut rausgekommen und ich finde es richtig schön. Ich glaube, das ist eine gute Basis, um zu arbeiten, um weiterzugehen. Und mach euch Mut, das ganz bewusst auch weiter zu gestalten, auch Richtung Zielsetzung. Und ist vielleicht mal auch ein Grund, der Gemeindeleitung Danke zu sagen. Weil das ist echt eine harte Arbeit, Gemeinde zu leiten und alle die Probleme abzufangen, die es in der Gemeinde gibt und dann trotzdem weiterzuführen. Und das ist manchmal ein undankbarer Job, aber echt wichtig. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht können wir mal einen Applaus geben für die Leitung. Genau. Okay, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir ins Mittelfeld, was nicht so schlecht bewertet ist, aber jetzt auch nicht hervorragende Sachen. Vermittlung biblischer Lehre, Gottesdienste.
Also wir bewegen uns tatsächlich im Wesentlichen zu. Da haben die meisten angekreuzt. Die Vermittlung biblischer Lehre in der Gemeinde wird also als positiv bewertet, wobei Jüngere sich noch mehr alltagsrelevante Predigten wünschen, wenn man das jetzt nach diesen Punkt 6 und Punkt 7 mal so bewertet. Die Tendenz ist da sozusagen, ja, dass die Predigten nicht immer ganz so verständlich sind und biblische Zusammenhänge alltagsrelevant erklären. Und zum Gottesdienst, der wird auch überwiegend als schön empfunden. Gäste äußern sich auch oft sehr positiv, wobei wir gemerkt haben, mit dem Wiederkommen, das ist immer ein bisschen schwierig. Also es gibt auch unterschiedliche Gäste, manche sind auf der Suche, manche sind gerade mal da und so. Also ja, ist auch so, trifft so halb zu. Und wurde bei den Jüngeren eher angekreuzt, dass Gottes Gegenwart durch Zeugnis und Anbetung nicht ganz so deutlich wird. Also das haben sie nicht so empfunden, wobei es trotzdem immer noch im Mittelfeld sich bewegt. Also wir haben durch die Bank weg von allem, was die Tendenz ist, immer wieder wir sind zufrieden, so wie es ist. Es ist eher positiv und ja, aber auch diese Luft nach oben auf jeden Fall in beiden Punkten gegeben.
Ich schreibe einfach ein paar Stichworte mit, dass man das auch ein bisschen festhalten kann, insgesamt positiv. Predigten könnten alltagsrelevanter sein. Und das sagen vor allen Dingen die jüngeren Leute. Und ich glaube, das ist wichtig, darauf zu hören. Auch ihnen vielleicht Raum zu geben, selbst gestalten zu können, dass sie das mit einbringen können, was ihnen da auf dem Herzen liegt. Und die Frage, warum kommen Gäste nicht wieder? Ja, das ist doch ein Indiz dafür, so ganz überzeugt davon sind die nicht. Das wäre gut, weiter darüber nachzudenken. Am Gottesdienst zu arbeiten, lohnt sich. Der Gottesdienst ist so der Türöffner für eine Gemeinde. Und die Leute gucken zuerst, wie ist der Gottesdienst? Und gar nicht so sehr, was wird da gepredigt, sondern wie ist das? Spricht mich das an? Kann ich mich da identifizieren? Ist manchmal nicht ganz leicht, weil Leute von außen in der Regel mit einem ganz kritischen Blick kommen. Die kommen in die Gemeinde und fragen, werden jetzt alle meine Vorurteile bestätigt? Genau. Und wenn sie das erleben, wenn es ihre Vorurteile bestätigt werden gegen Gemeinde, gegen Christen und sowas, dann sagen sie, gut, okay, habe ich mal wieder gesehen, aber brauche ich mir nicht nochmal anzutun. Genau. Von daher, da zu investieren, den Gottesdienst richtig schön zu gestalten, ist eine wichtige Sache. Mhm. Und ihr habt die Fähigkeiten dazu, das richtig schön zu machen. Mhm. Okay, nächster Punkt. Gemeinschaft. Hat jemand einen Zettel Gemeinschaft?
Ja, wir haben uns darüber unterhalten, dass es viele Dinge gibt, die gemeinschaftlich bewältigt werden, die aber wenig bekannt sind. Das heißt Krankenbesuche oder irgendwelche Dienste, die getan werden an Behinderten oder irgendwie was eben oder Geburtstage oder Silberhochzeiten oder goldene Hochzeiten. Manche möchten auch, dass das nicht bekannt gegeben wird. Deshalb ist das, man müsste das ja auch akzeptieren, wenn Geschwister das nicht wünschen, dass sie ihren Geburtstag oder, und das, wir hatten dann den Satz geschrieben, viele Aktivitäten, und es sind aber, die getan werden, aber manche sind eben nicht bekannt. Ja, die bleiben eben, wenn ich zum Beispiel, wir müssen ja einen weiten Weg hier nach Chemnitz durchführen, und wenn wir da zum Beispiel eine Schwester zum Arzt fahren, ja, das sind ja nur Aktivitäten, die man nun nicht an der großen Glocke hängt, und das will man auch nicht. Ja, aber da geht ein reichlicher halber Tag drauf. Ja, hinfahren, dann müssen wir noch einkaufen, und so, das kann ich bloß von mir aus sagen. Das sind Aktivitäten, die mir gar nicht Notiz davon nehmen. Aber man tut es gerne, und man tut es ja auch aus Liebe und aus Liebe zu unseren Herrn und aus Liebe zu den Geschwistern. Mhm. Das ist ja wichtig.
Danke. Also, man könnte noch besser bewertet sein, wenn man wüsste, was noch alles läuft. Das heißt, manche Beziehungen in der Gemeinde leben, ohne dass sie organisiert sind, ohne dass das Große an die große Glocke gehängt wird. Und das ist schon richtig gut, genau. In Gemeinschaft zu investieren, das lohnt sich jedenfalls, den Wert zu verbessern, wo man fragen könnte, wie kann das gehen, wie kann man das noch besser machen. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein Gemeinschaftspflegeteam. Die haben die Aufgabe, sich Sachen auszudenken, wie die Gemeinde, dass die Gemeinde Gemeinschaft haben kann. Habt ihr vielleicht auch, und habt dann dieses Wochenende organisiert. Das ist ja auch so ein Zusammenkommen. Und ich habe verstanden, alle 2 Jahre dann Gemeindefreizeit, dass ihr auch wegfahrt miteinander. Das sind wichtige Sachen, und so, solche Sachen dann auch zu organisieren. Vielleicht auch gerade mit den Festen, die sowieso da sind, mit den Geburtstag oder so Sachen oder Tauffest oder, dass man das zum Anlass nimmt, dann da machen wir was Schönes draus. Mhm. Gut. Konflikte. Da bin ich gespannt, ob jetzt Konflikte kommen.
Ja, wir haben festgestellt, in welcher Familie gibt es keine Konflikte. Ich denke wohl in keiner. Und so müssen wir die Aussage hier auch, die jetzt getroffen ist, akzeptieren. Wir können ihr voll zustimmen. Man hat sich so im Mittelfeld festgelegt. So trifft so halb zu, trifft im Wesentlichen zu. Es wird sicherlich jeder unterschiedlich beantworten. Der eine ist mehr engagiert oder informiert. Ich denke zum Beispiel an Gerhard und Hannelore, die jetzt sich mit Problemen in der Gemeinde, mit in der Ehe oder so befassen, die davon Dingen mehr wissen und mehr informiert sind wie Außenstehende, die jetzt nur zum Gottesdienst kommen. Für die ist vielleicht dann alles gut und die kreuzen das positiver an. Auch hier die Frage: Ich kenne den vereinbarten Prozess, um unterschiedliche Anschauungen zu harmonisieren. Auch das müsste vielleicht noch mal näher erläutert werden, was damit gemeint ist. Aber ansonsten können wir so das bestätigen in der Gruppe, dass das so sich die Geschwister im Mittelfeld positioniert haben.
Ich glaube, über die Frage sind wahrscheinlich andere auch gestolpert. Was ist denn das, wenn ein Prozess, wo das Dinge harmonisiert werden, gibt es das? Einfach die Frage, was passiert, wenn ein Konflikt auftaucht in der Gemeinde? Ist dann lässt man das einfach laufen, oder ist irgendwie klar, wie packt man das an, wenn Sachen zum Beispiel unterschiedlich gesehen werden? Wir haben das bei uns in der Gemeinde sehr schnell gemerkt, dass wir das unbedingt brauchen. Als junge Gemeinde, da sind alle möglichen verschiedenen Leute zusammengekommen und die haben alle unterschiedliche Ansichten gehabt, und dann hat es ganz schnell richtig gerappelt. Da sind Leute zum Glauben gekommen und haben Kontakt gekriegt zu Charismatikern, ja. und kamen total begeistert in die Gemeinde und waren geistesgetauft und konnten in Zungen reden, ne? Und haben dann Zeugnis gegeben in der Gemeinde von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und das hat alle, die nicht so charismatisch sind, auf den Plan gerufen und haben dann ihrerseits deutlich gemacht, das geht gar nicht, das ist alles von unten, ne? Und das war dann so, dass die einen begeistert davon geredet haben und andere haben tütenweise Literatur von Wolfgang Bühne mitgebracht, warum das alles von unten ist und sowas. Und dann stand einer dann am Ausgang und hat dann nach dem Gottesdienst die Literatur verteilt. Und beide haben Stimmung gemacht, ne? Und gesagt haben, das geht nicht. Wir müssen jetzt als Gemeinde beschreiben, wie wir diesen Konflikt, der da gerade brodelt, harmonisieren können. Und haben dann eigentlich einen guten Weg gefunden, der uns hilft, alle Konflikte so anzupacken. Dass wir sagen, Konflikte greifen wir in der Gemeindeleitung schnell auf. Und als Gemeindeleitung machen wir das meistens schriftlich, dass wir ein kleines Papier machen dazu, wie wir das sehen, zum Beispiel in der zur charismatischen Frage, wo dann drüber steht, wir glauben alles über den Heiligen Geist, was in der Bibel steht und was erkennen wir aus der Bibel, was davon richtig ist, und haben von uns ein kleines Statement gemacht und haben dann gesagt, wir möchten das mit euch besprechen. Genau. Und wir laden euch ein, die unterschiedlichen Standpunkte am Tisch zu besprechen und nicht unterm Tisch, dass man eben das so hintenrum macht oder sowas. Und haben sie eingeladen, dazu über dieses Papier zu sprechen, um zu sagen, was fehlt uns da, was sollten wir da ändern. Und dann haben wir das nochmal überarbeitet und dann hinterher auch richtig abgestimmt, das gefragt, ob die Leute dazu stimmen können. Und wenn die Mehrheit wirklich sagen konnte, das ist so, dann haben wir gesagt, okay, das gilt jetzt bei uns in der Gemeinde, so praktizieren wir das. Und haben Leuten, die sich nicht dran gehalten, gesagt, das haben wir anders vereinbart. Oder wir haben vereinbart, wir wollen das nicht so machen, dass da jetzt Streitgespräche sind, sondern wir als Älteste definieren einen Weg, wie wir Konflikte bewältigen, und wir werden das in einem offenen Prozess machen in der Gemeinde. Hilft uns sehr, um Standpunkte zu harmonisieren. Das steckt für mich da dahinter, so der Weg, den wir dann sehen, was machen wir eigentlich? Wie greifen wir das auf? Wenn ein Konflikt da ist, kann man natürlich auch anders machen, als wir das gefunden haben. Nur eben, dass auch in der Gemeinde bekannt ist, wie geht die Gemeinde damit um? Und dass es nicht einfach so irgendwo durch die Gemeinde wabert, so ein Konflikt. Okay, wir gehen weiter. Sichten und Ziele. Auch im Mittelfeld.
Tja, das ist jetzt etwas kurios. Aber zusammenfassend müsste ich sagen, keiner weiß, wo es hingehen soll, aber alle wollen mitmachen. wir haben hier zwei starke Tendenzen, kann man sagen. Einerseits, Ziele und Visionen ist den meisten nicht bekannt. Das kommt hier ganz klar raus. Und auf der anderen Seite, das ist der Gegenpol, deswegen denke ich, ist der Fragenkomplex hier auch im blauen Bereich gelandet. Gibt es einen fast genauso schwerwiegenden Fakt oder eine schwerwiegende Tendenz, die besagt, wir wollen mitmachen. Also wir sind offensichtlich bereit, etwas zu tun, wissen nur nicht so richtig, wohin. Das ist so, kurz gesagt, die Quintessenz.
Ja, das habe ich auch gedacht bei der Auswertung. Das ist echte Spannung da drin. Genau. Auf der einen Seite sagen, wir haben keine Ziele, keine Sichten. Und wenn alleine diese Frage da gestanden hätte, dann wäre das rot ganz unten gelandet, auf dem letzten Blatt, wo ich den Eindruck hatte, von der Bewertung her da oben, ne? 25 Punkte, 26 Punkte, ne? Dass es keine Ziele gibt, die wurden auch nicht vermittelt. Das ist ein richtig schlechter Wert. Aber auf der anderen Seite, dass Leute sagen, wenn es das gäbe, dann bin ich sofort dabei. Ne? Da hinten zum Beispiel. Den Gemeindegliedern ist klar, dass die Gemeinde nicht für sich selbst da ist, sondern einen Auftrag hat, sagen 43 Leute von 62. Ja, der sagt, wir wissen irgendwo, auch wenn das jetzt nicht so genau beschrieben ist, wir haben einen Auftrag und wir gehen mit, auch das, uns dafür einzusetzen, wenn das klarer ist, wo wir hingehen wollen. Von daher, das ist für mich ein starkes Signal. Hier sollte was kommen und das wird von vornherein auch positiv gesehen, wenn Ziele dann formuliert werden, wo möchten wir sein. Wir haben das für uns gemacht, dass wir ein Visionspapier gemacht haben. Unter der Frage, wie möchten wir als Gemeinde leben und wofür sind wir da? Und haben dann da beschrieben, wo wir in 10 Jahren stehen wollen. Ne? Und haben dann im ersten Jahr, wo wir angefangen haben, damals waren wir 13 Leute und haben gesagt, wir möchten eine größere Gemeinde werden. Und wir träumen davon und setzen uns dafür ein, dass in 10 Jahren eine Gemeinde mit 150 Leuten hier ist. Wir möchten einen Gemeindesaal schaffen, der Platz bietet für 200 Leute. Das waren unsere Sichten, die wir hatten. Da waren wir gerade mal 17 Leute, wo wir das aufgeschrieben haben. Genau. Und wir haben die Ziele nicht ganz erreicht, aber sie haben uns sehr geholfen, zielstrebig unterwegs zu sein. Wir haben jetzt gerade einen Gemeindesaal eingeweiht und der hat knapp 200 Plätze. Und wir haben Gottesdienstbesuch von in der Regel 90, manchmal 100 Leuten. Man sieht, okay, wir sind noch nicht bei dem, was wir uns vorgenommen haben nach 10 Jahren. Aber es hat uns sehr geholfen, auch so zielstrebig zu arbeiten. Und das könnte man einfach auch in verschiedenen Bereichen. Wo wollen wir hin? Was ist unser Auftrag? Und wo wollen wir hin? Was möchten wir möglich machen? Das lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber gut, dass da so eine große Bereitschaft da ist. Jetzt sind wir im roten Bereich. Mitarbeiterfrage ist im roten Bereich. Rote Ampel. Was blockiert denn da? Kann man die mal auf grün stellen?
Ja, Alarmstufe rot, begabte und motivierte Mitarbeiter. In unserer Gruppe von den 8 Leuten haben wir uns dann umgeschaut und haben gesagt, also von uns ist eigentlich keiner dabei, der nicht begabt oder motiviert und nicht mitarbeitet. Aber was hier ausmacht, das sind die 2/3. Denn der trifft, da wurde angekreuzt, trifft voll zu. Keiner, ne? Keiner was eingetragen. Also trifft voll zu, dass weniger als 2/3 der Gemeinde aktiv mitarbeitet. Und das haben wir auch nochmal bestätigt. Ja, wir werden ermutigend angesprochen über unsere Mitarbeit. Das trifft also auch nicht zu. Das ist sächsische Mentalität, wo es heißt, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ne?
Ich dachte, das wäre die Schaben.
Ja. Genau. Ja, wir sind in ein Team eingebunden, das sich gegenseitig ergänzt und unterstützt. Das trifft zu halb zu, haben die meisten angekreuzt. Haben wir auch so bestätigt. Und es macht Freude, mich in der Mitarbeit einzubringen, weil es wichtig ist und gelingt. Das haben auch, trifft voll zu, angekreuzt. Also die schlechte Punktzahl 3,36, das ist festgemacht an den 2/3 der Gemeinde. Wenn das nicht wäre, würden wir viel besser dastehen in diesem Punkt. Ja. Und dann ist noch der strittige Punkt, die Gaben, die wir haben und die Anfragung von Gemeindemitarbeitern, sich einzubringen in gemäß der Gaben. Also das geschieht noch viel zu wenig. Und das haben auch die meisten so bestätigt.
Danke. Da werden wir heute Nachmittag nochmal drauf kommen, wo es eben auch geht, Gaben und wie kann ich die mit einbringen. Wo ich schon gesagt habe, es gibt keinen unbegabten Christen. Und wo es eben die Frage ist, welche Gabe hat Gott mir gegeben und bin ich bereit, die mit einzubringen. Und hier höre ich raus, dass es gut wäre, noch konkreter auch danach zu fragen, ob Leute mitmachen, sie anzusprechen, nicht die Not in erster Linie zu beschreiben, sondern ich erkenne bei dir eine Gabe, das wäre schön, wenn du dich damit einbringen könntest, mehr ermutigend herausfordern und motivieren, dann eben mitzuarbeiten. Und ich würde auch hingucken, warum arbeiten Leute nicht mit? Ist irgendwo Kritik da drin? Ist irgendwo was vorgefallen? Und dass man versucht, auch die Dinge auszuräumen. Ich habe gestern gesagt, Rückzug aus der Mitarbeit hat immer Gründe. Und dann rauszukriegen, was sind die Gründe? Kann man das korrigieren? Kann man nicht immer, aber oftmals kann man dem entgegenwirken. Und versuchen, Verständnis zu haben für Mitarbeiter und neu zu motivieren. Und oftmals ist da schon ein Gespräch mit einem Mitarbeiter enorm hilfreich. Und Leute, mit Leuten überhaupt über ihre Mitarbeit zu sprechen, Mitarbeitergespräche zum Beispiel, sind eine ganz wertvolle Sache. Gut, gehen wir weiter. Mehr Rücksicht auf Traditionen oder Gäste. Jetzt kommt die Frage, wie traditionell seid ihr? Genau. Und wollt ihr das?
Also wir sind traditionell. Wir haben gemerkt, dass bei der Spalte trifft voll zu, eigentlich nahezu niemand sich getraut, dort was anzukreuzen. Wir stellen gerne Veranstaltungen ein. Ja, es gibt allerdings trotzdem einen Prozess, wo wir sagen, wir sind zeitgemäßer geworden. Also wenn wir das vergleichen vor 20 Jahren, wo wir frisch in die Jugend gekommen sind, war einiges anders als das, was jetzt ist. Sehen wir eigentlich einen guten Weg an der Stelle. Wir haben aber auch festgestellt, dass es eigentlich eine Menge Leute gibt, die evangelistisch persönlich schon an Leuten dran sind und dass an manchen Stellen die Strukturen fehlen, diese Leute mit reinzubringen in die Gemeinde. Das, was vielleicht in der Kinderarbeit ganz gut läuft oder bei der Jugend mit dem Kids-Treff, mit den offenen Jugendtreff, das fehlt dann bei den Größeren, bei den Älteren. Vielleicht bei der Rentenarbeit, denke ich, habt ihr auch Möglichkeiten, ältere Freunde mit einzuladen zu den Veranstaltungen. Vielleicht muss man dort einfach sehen, dass man die Struktur mal definiert und sagt, man braucht vielleicht was für Interessierte.
Danke. Ich habe einen Satz mitgeschrieben hier, wir sind zeitgemäßer geworden und habe das ER unterstrichen. Wir sind zeitgemäßer geworden. Vor 20 Jahren war das natürlich noch ganz anders, dass dann eben Traditionen noch stärker eine Rolle gespielt haben, dass da manches in Bewegung ist, aber das Ergebnis hier, das zeigt schon, da ist noch Luft nach oben, dass man mehr eben auch, dass man Traditionen pflegt, die wahrscheinlich andere so nicht verstehen, da könnte man noch zulegen. Genau. Das ist immer spannend. Wie viel Tradition braucht eine Gemeinde? Wie viel Tradition verträgt eine Gemeinde? Wir brauchen auch Traditionen, das ist wichtig. Aber dann auch zu sehen, das hilft jetzt nicht, das ist nicht hilfreich auch für Menschen, die dazukommen, dann zu sagen, okay, wir können auch Sachen verändern, wenn wir merken, das blockiert. Mhm. Gut, wir haben nur eine. Jetzt sind wir ganz am Boden. Genau. Voll am Boden sind wir jetzt.
Vielleicht ein Satz zu dem gerade Gesagten. Auf dem Weg von der traditionellen zur zeitgemäßeren Gemeinde gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, die da zu bewältigen sind. Und die haben wir eigentlich gesehen. Von den vielen schlechten Noten, die wir nachvollziehen können, sind ja noch die Predigten, das heißt die Ermahnung bei der Verkündigung oder die Erklärung, wie man zum Glauben kommt, am besten weggekommen. Auch nicht genügend, aber immer noch am besten. Mhm. Mhm. Der nächste folgende Punkt, ich werde durch die Gemeinde unterstützt und ermutigt, Kontakte zu Nichtchristen zu pflegen. Das mag es auch geben, vorwiegend vielleicht in den Kleingruppen. Bei diesen beiden Sachen sind wir uns einig, da ist wirklich Luft nach oben, da kann man besser werden. Aber die anderen drei, die sind nun wirklich negativ zu bewerten. Und wir haben eine Ursache gesehen, bei Punkt 35. Da geht es um das Ziel, kulturübergreifend Menschen im In- und Ausland zu erreichen. Wir machen das im Wesentlichen an unseren finanziellen Gaben fest. Es gibt also auch Geschwister aus der Gemeinde, die wirklich im Ausland sind, die wir unterstützen. Und dann gibt es darüber hinaus missionarische Werke. Mhm. Und an den Finanzen, die wir bereitstellen, liegt es nicht. Aber das war es dann auch schön. Wenn wir dann zu dem Punkt niederschwellige Angebote kommen, da müssen wir deutlich bestätigen, ja, da fehlt's. Und das ist wahrscheinlich dann auch die Ursache dafür, dass in den Veranstaltungen verhältnismäßig wenig Nichtchristen sind. So viel dazu. Mhm.
Mhm. Ich glaube, das war ja einer der stärksten Punkte, dass eben wenig Nichtchristen auch in den Veranstaltungen sind. Ja, das ist schon gut, dass ihr eben auch immer wieder die die Botschaft erklärt, wie man zum Glauben kommt, Evangelium erklärt, aber wenn wenig Leute da sind, die diese Botschaft hören, das ist natürlich dann auch eine spannende Sache, genau. Und das passiert leider immer wieder und das kriege ich immer wieder mit. Ich war ja viel zu evangelistischen Diensten unterwegs und habe früher Jugendevangelisation gemacht und habe dann gewechselt zur Gemeindeevangelisation. Und ich dachte, ich kann das einfach so weitermachen, aber so wie ich Jugendevangelisation gemacht habe, dann in den Gemeinden. Weil in den Jugendgruppen war es in der Regel so, dass es leichter gefallen ist, Leute auch einzuladen. Dass Jugendliche zu den Jugendstunden oder in den Abenden mitgekommen sind. In der Gemeinde war das überhaupt nicht so. Und ich kann mich an eine Evangelisation erinnern, wo ich mich gewundert habe, warum da nichts passiert, bis ich drauf gekommen bin. In der ganzen Woche haben wir nur 2 außenstehende Menschen in die Gemeinde einladen können, trotz intensiven Bemühungen. Und das hat mich schon frustriert, weil ich dachte, das kann nicht sein. Die beiden haben sich bekehrt, das war super, genau. Aber wo ich dachte, das ist schon echt schwer, dass man Leute einlädt zu speziellen Evangelisationen oder auch zu Gottesdiensten und so. Das ist nicht selbstverständlich, dass das gelingt. Von daher habe ich mich auch deswegen auf Wege gemacht, zu fragen, wie kann das besser gelingen? Wie kann Evangelisation besser gelingen? Und ich habe für mich persönlich so ein kleines Konzept, wo ich auch den Autor davon gerne nenne. Und zwar habe ich davon Gerd Goldmann gelernt. Gerd Goldmann war ja mal hier vor 2 Jahren und hat überregionalen Treffen über ein Konzept für Evangelisation gesprochen. Man sagt, eine Gemeinde braucht ein Konzept für Evangelisation. Und was er dann da gemacht hat, ist, dass er ein 3-Ebenen-Modell entfaltet hat. Er sagt, Evangelisation geschieht auf 3 Ebenen. Die erste Ebene ganz unten, die zweite Ebene hier und die dritte Ebene dann hier oben. Und die müsste man eigentlich so einzeichnen. Genau, als gestrichelte Linie. Und er hat dann erklärt, und das fand ich sehr nachvollziehbar, dass in eine Gemeinde auf 3 Ebenen missionarisch aktiv sein soll. Und das erste ist die persönliche Ebene. Persönliche Ebene oder persönliche Evangelisation, was so die Basis ist eigentlich dafür, dass die anderen Dinge gelingen, wenn man dann auch einlädt zur Evangelisation, wenn hier keine Kontakte entstanden sind, wenn hier nicht etwas passiert ist von Mann zu Mann, dann wird das eben auch schwer möglich sein, dass man Leute mitbringt. Von daher diese Ebene zu betonen, und die geht durch, die ganze Zeit. Deswegen ist das richtig wie ein Pfeil. Und ich glaube, eine der starken Herausforderungen für eine Gemeinde wird sein, wie können wir das beleben, dass jeder Einzelne in der Gemeinde evangelistisch unterwegs ist, das heißt Kontakte aufbaut, Beziehungen aufbaut mit Freunden, in der Lage ist, Leuten das Evangelium auch weiterzugeben, zu erklären, dass das weitergehen kann. Und für mich ist das die wesentliche Ebene, und da setze ich mich sehr dafür ein, dass möglichst jeder in der Gemeinde ein Verständnis davon hat, was kann ich dazu tun, dass in meiner Umgebung Menschen mit dem Evangelium berührt werden. Ist gar nicht leicht, auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo viele so selbstverständlich atheistisch sind, dann eben Beziehungen aufzubauen, Evangelium weiterzugeben und sagen, ich bin aber Christ. Ne? Und du bist dann der Exot, weil du Christ bist. Und die meisten leben ganz anders. Und von daher gibt es da schon Blockaden. Genau. Und darüber sich weiter Gedanken zu machen, wie kann das gehen, diese persönliche Evangelisationsebene zu stärken, zu verstärken, zu motivieren in der Gemeinde dafür, dass das möglichst jeder tut, dass man auch Frust miteinander trägt und aushält und wo das gar nicht so leicht ist. Genau. Die zweite Ebene, die er dann genannt hat, ist die permanente Evangelisation. Ja, wo Gerd Goldmann dann deutlich macht, es müsste in einer Gemeinde sollte eine Sache sein, die permanent als evangelistisches Angebot durchläuft, durchgeht. Dass ständig ein evangelistisches Angebot ist. Könnt ihr euch vorstellen, was sowas sein könnte? Was ein evangelistisches, permanente Evangelisation in einer Gemeinde sein kann, die ständig durchläuft? Gästegottesdienste, genau. Oder ich würde sogar noch Gästegottesdienste, okay, dass man ganz regelmäßig Gottesdienste macht, Gästegottesdienste über das ganze Jahr verteilt. Oder ein Schritt weiter wäre, dass man sagt, jeder Sonntag, jeder Gottesdienst ist bei uns evangelistisch. Wir veranstalten unsere Gottesdienste so, dass Menschen, die in die Gemeinde kommen, tatsächlich Evangelium hören. Der Gottesdienst ist immer noch der Türöffner, der Zugang zur Gemeinde, dass viele Menschen dadurch Kontakt haben, hinkommen und dann zu fragen, das könnte sein, dass man sagt, okay, unsere Gottesdienste sind evangelistisch und das zieht sich durch das ganze Jahr, entweder als Gästegottesdienste oder 52 Mal im Jahr, dass man sagt, okay, unsere Gottesdienste sind evangelistisch ausgerichtet. Kann aber auch andere Sachen geben. Was könnte es noch geben als permanente Evangelisation, was das ganze Jahr durchgehen kann?
Büchertisch.
Genau. Büchertisch in der Stadt oder so. Evangelistischen Büchertisch. Ja, genau. Könnte sein, dass man sagt, okay, das ist unsere Schiene. Wir sind jeden Samstag auf dem Markt und haben einen evangelistischen Büchertisch und das zieht sich durch, dass man eben Leute damit hineinnimmt, sowas zu machen. Mhm. Ja?
Unser Plakat an der Straße.
Plakat, genau, Plakataktionen, Plakat an der Straße, ja, genau. Mhm.
Kaffee. Einmal die Woche.
Kaffee könnte sehr gut sein. Viele Gemeinden machen das, dass sie eben so ein Kontaktcafé machen. Ne? Gerade jetzt auch, wo so viele Ausländer gekommen sind, Flüchtlinge. Wir haben in Gelsenkirchen ein Café aufgemacht. Einfach als Angebot für Ausländer, um Deutsch zu sprechen. Da geht es jetzt gar nicht groß darum, Programm zu machen, sondern die kommen dahin, trinken Kaffee und sollen dort Leute treffen, mit denen sie reden können, mit denen sie Deutsch reden können. Und die kommen gerne, das wird gerne angenommen, kommen viele Leute und manchmal finden die keine deutschen Gesprächspartner, weil nicht genug Christen da mitmachen und dann auch tatsächlich dann da sind. Aber es ist eine super Sache. Jeden Dienstag Kontaktcafé und da wird gar kein evangelistisches Programm gemacht. Die kommen da zum Kaffee trinken und man kommt ins Gespräch und kann dann einladen zu anderen Veranstaltungen, auch dass sie sonntags wiederkommen. Das meiste passiert da im persönlichen Gespräch, dass man eben sagt, was das hier ist und das sind kirchliche Räume, in denen sie sind und dass man eben da ein Angebot schafft, weil wir Christen sind und dass man persönlich dann auch erzählt, wie das ist. Könnte eine gute Sache sein. Gibt es noch mehr Ideen?
Ja, was wir schon haben, ist der Kids-Treff, der regelmäßig ist, wo Schulfreunde dazu eingeladen werden können.
Kids-Treff.
Ja,
genau. Ja.
Wo Familien erreicht werden.
Ja, genau. Genau. Da sieht man nämlich, das ist eine Sache in anderen Themenbereichen, die wir gerade hatten, da kommt das vor. Ja? Dass ihr zum Beispiel Kids-Arbeit habt, das war stark, das war ein ganz, ganz starker Wert. Und da passieren eigentlich die Sachen, auch evangelistisch, ne? dass richtig evangelistische Gruppen sind. Man sagt, das ist eine wichtige Sache, dass das da weitergeht. Von unten wieder aufbauen, evangelistisch. Und junge Leute kann man ganz anders mit Evangelium erreichen, Kinder und Jugendliche, als erwachsene Leute, die sich schon ihre Meinung gebildet haben über Gott und die Welt.
Glaubenskurse,
ja. Das sollte ein fester Bestandteil sein in der Gemeinde, dass man dann eben einlädt zum Glaubenskurs. Da gibt es verschiedene Sachen. Vertikalkurs ist sehr schön und einfach zu machen. Oder auch Alpha-Kurs haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir nehmen den auch deswegen, weil viele Leute das kennen. So, hab ich schon gehört, kenne ich. Ist mir nicht ganz, ganz unbekannt. Wir gestalten dann etwas individuell und setzen vielleicht an manchen Stellen andere Schwerpunkte. Aber so Glaubenskurs, das kann man auch übers Jahr verteilt gut machen. Sollte man machen. Wie wir das bekannt machen mit dem Glaubenskurs, tatsächlich der Gottesdienst, wo wir sehen, es kommen Gäste, kommen Leute, die noch nicht im Glauben sind, und die lädt man dann speziell ein. Deswegen, das kollidiert jetzt mit den anderen, wenn man sieht, da kommen jetzt ganz wenige. Aber wir haben auch gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel über Annoncen in der Zeitung, ja, dass in der Zeitung, dass wir das anbieten, wir machen Glaubenskurs. Und manche kommen, dass sie sagen, ich habe das gehört oder so, und kommen darüber, dass man eben auf diese Art, auf diese Schiene Werbung macht dafür. Genau. Aber hier geht es mir einfach darüber, zu sensibilisieren, permanente Angebote. Was fällt uns dazu ein? Kann es eine Sachen geben, die das ganze Jahr durchgehen? Und da würde ich nicht sagen, alles machen, sondern überlegen, was sind die Sachen, wo wir glauben, dass es am zielführendsten ist, und dann sagen, okay, das ist schon mal eine Sache mit dem Kids-Treff, das ist missionarisch, können wir eine Kaffeearbeit machen oder sowas, was würde das bedeuten? Und ich würde hier noch einen Gedanken mit einbringen. Euer höchster Wert waren die Räume hier. Sehr zentral in der Stadt. Und ich würde diesen höchsten Wert, den besten Wert, den ihr habt, verknüpfen mit dem schlechtesten. Und die Frage stellen, kann man das, was so gut da ist, nützen, dass das evangelistisch dient? Und gerade auch die Türen zu öffnen, so ein Café zu machen oder irgendwas, Spielplatzangebot oder so, das, ob man da irgendwie was gestalten kann für permanente Evangelisation. Und dann haben wir noch eine Ebene darüber, das sind Aktionen. Evangelistische Aktionen, die man auch machen kann. Und meistens ist das so, ich erlebe das, dass das hier alles ist. Ja, und dann ist hier mal eine Aktion. Das war früher so die klassische Evangelisationswoche, einmal im Jahr, ja? Und das war's dann. Und diese Sachen fallen weg. Und natürlich, wenn Evangelisation reduziert wird auf diesen kleinen Bereich, dann wundert's mich nicht, dass das nicht gut weitergeht. Genau. Ich halte Aktionen für sehr gut, deswegen mache ich so Sachen auch mit den Ausstellungen. Bibelausstellung zum Beispiel ist so eine Aktion, die man machen kann, wo man richtig Leute ansprechen kann. Die kommen da leichter hin als zu einer Vortragsveranstaltung. Ne? Aber wenn das alles ist, dann ist es zu wenig. Und ich bin auch ein großer Fan dafür, Aktionen zu wiederholen. Ja, dass sich das auch rumspricht. Zum Beispiel haben wir bei uns in Olpe jetzt dreimal hintereinander, immer im Abstand von ein, zwei Jahren, Ausstellungen gemacht. Wir haben Bibelausstellungen gemacht, wir haben die Ausstellung Weltreligionen gemacht, wir haben wieder die Bibelausstellung gemacht und planen jetzt gerade die nächste Ausstellung, die neue Evangelisation 2000 Jahre Christentum. Ne? Und was uns da begegnet, dass die Leute das mit etwas Positivem verbinden. Und nachdem wir zweimal so eine Ausstellung gemacht haben und wieder in die Schule gegangen sind, um zu fragen, ob die Leute kommen, dann haben die sofort gesagt, das war letztes Mal super, wir melden alle unsere Klassen an. Ja? Einfach, weil sie schon gute Erfahrungen damit hatten. Und in der Regel ist, wenn man so etwas wiederholt, der Zuspruch größer als beim ersten Mal, weil es einfach, gerade wenn es gut angenommen worden ist, dass man das nochmal vertieft. Und von daher solche Aktionen weiter zu planen, halte ich für sehr sinnvoll, ist eine ganz gute Sache, aber es ist eben nur eine Ebene und das ist eine begrenzte Sache, wie man das machen kann. Auch vielleicht, dass man nochmal überlegt, gibt es Kontakte aus diesen Aktionen, ja, die man noch kennt von der Bibelausstellung, und kann man die weiterführen? Entweder mit solchen Sachen, Glaubenskurse oder wie auch immer, oder eben auch persönlich auf der persönlichen Ebene denen nachzugehen. Genau. Okay, wir sind schon über die Zeit, aber das war mir wichtig, das noch zu sagen, diese drei Ebenen, und wir machen dann noch weiter, auch gerade bei der Sache. Und ich glaube, ihr solltet einen Schwerpunkt legen auf gerade den schlechtesten Bereich, der wichtigste Bereich, wo es darum geht, das ist unser Auftrag, ist bei euch der schlechteste Bereich. Und das ist schade. Und deswegen würde ich euch sehr Mut machen, da einen Fokus drauf zu legen, wie können wir das verbessern. Weil das ist zukunftsträchtig. Das ist so das Fass, die Daube an dem Fass, die am niedrigsten ist. Da geht euch die Kraft verloren. Das ist echt schade. Deswegen würde ich da einen Fokus drauf legen und sagen, wie kommen wir hier weiter, dass wir als Gemeinde eine anziehende Gemeinde sind.